Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich bin dankbar, mit euch heute über etwas nachdenken zu dürfen und euch heute mit der Botschaft bedienen zu dürfen. Ich wünsche von ganzem Herzen, dass Gott heute zu uns reden möge durch sein Wort. Wir wandern ja dieses Jahr als Gemeinde durch die Bibel mit den Blicken auf unser Herz gerichtet. Und wir fragen uns immer wieder, wie kann Gott mein Herz verändern? Oder was muss Gott an meinem Herzen verändern? Und wir haben schon vieles gehört über das Herz, und als ich im Prozess der Vorbereitung für diese Botschaft noch einmal die Predigtreihe etwas durchgeschaut habe, dann ist mir aufgefallen, welch ein positives Konzept wir eigentlich doch vom Herz im Generellen haben. Wenn wir an das Herz denken, denken wir meist an Liebe, wir denken an Zuneigung, an Freundschaft, an Familie oder wir denken an das Herz als ein lebenswichtiges Organ. Die Blutpumpe unseres Lebens oder unseres Körpers. Und obwohl all diese Bilder auch wahr sind und die Bibel sie uns auch lehrt, finden wir in der Bibel auch, dass das Herz ein ganz trügerisches sein kann, dass es uns zu Neid und zum Ungehorsam motivieren kann. Und immer wieder ruft die Bibel uns dazu auf, nicht auf unser Herz zu hören, nicht auf unser Herz zu vertrauen. Seitdem wir Menschen der Sünde verfallen sind, ist das Bild, das Gott in uns gesetzt hat, zum größten Teil zerbrochen. Und das beeinflusst unser Denken, das beeinflusst unsere Gefühle, unsere Emotionen, das beeinflusst auch unser Handeln. Und deshalb fordert uns die Bibel immer wieder auf, verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. So die Bibel lehrt, dass das Herz auch Schattenseiten hat. Und über diese Schattenseiten wollen wir heute etwas nachdenken. Der Titel der heutigen Botschaft lautet, wenn mein Herz mich betrügt. Betrug, ein Wort, das wir in letzter Zeit wahrscheinlich des Öfteren gehört haben, wenn es nicht gerade die Massenmedien sind, die uns darauf aufmerksam machen wollen, wie die Regierung doch diese ganze Situation der Pandemie nur ausnutzt, um das Volk zu betrügen, dann ist es ein religiöser Fanatiker, der uns weismachen will, dass doch diese ganze Situation nur die Vorbereitung einer Weltverschwörung oder einer neuen Weltordnung ist, die nun die ganze Menschheit betrügen soll. Überall geht es um Betrug und Misstrauen. Jeder rechnet damit, von jemandem oder etwas betrogen zu werden. Niemand jedoch rechnet damit, dass er vielleicht sich selbst betrügen könnte. Trügerisch ist das Herz und unheilbar ist es. Mehr als alles andere ist es trügerisch. Wer kennt sich mit ihm aus? Das ist die Frage, die Jeremia uns im Kapitel 17, Vers 9 in den Raum wirft. Trügerisch ist das Herz. Mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Und wer einen kurzen Blick in das Alte Testament wagt, dem wird schnell klar, wie wahr diese Worte sind. Denn es war das trügerische Herz, das Mose dazu verleitete, gegen den Felsen zu schlagen, als Gott ihm doch ausdrücklich geboten hatte, nur zum Felsen zu sprechen. Es war dasselbe trügerische Herz, das David, den Mann Gottes oder den Mann nach dem Herzen Gottes, zum Ehebrecher und Mörder machte. Es war dasselbe trügerische Herz, das Salomo, den weisesten Mann auf Erden, dazu brachte, Tempel für die Götter seiner ausländischen Frauen zu bauen. Trügerisch ist das Herz. Mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Ich, der Herr, antwortet Gott in Jeremia 17, Vers 10. Ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem jeden nach seinem Tun, nach den Werken und nach den Früchten seines Handelns. So, Gott kennt unser Herz und er kann es heilen. Aber was genau soll an meinem Herzen denn geheilt werden? Wozu sollten wir über das trügerische Herz sprechen? Nun, die Bibel lehrt uns, dass es in dieser Welt viele Betrüger gibt. Es gibt zum einen die Betrüger, die wohl wissen, welches der rechte und welches der falsche Weg ist und aktiv darin bemüht sind, Personen von dem rechten Weg abzuhalten und sie auf den falschen zu leiten. Dies ist der Fall von Satan und seinen Anhängern. Dann lehrt die Bibel uns auch noch, dass es Betrüger gibt, die meinen, auf dem rechten Weg zu sein und deshalb andere von dem christlichen Weg abhalten. Das wäre der Fall von anderen Weltreligionen, wie ein Moslem oder ein Hindu, ein Buddhist. Das Schlimmste jedoch ist, die Bibel lehrt uns auch, dass es Personen gibt, die sich selbst von dem wahren christlichen Weg abhalten, meinend, sie wandern auf diesem. Das sind die Personen, von denen Jesus in Matthäus 7, die Verse 21 bis 23 spricht, wenn er über das Endgericht spricht und er sagt, an jenem Tage werden viele, und er, wir können das vielleicht ein bisschen unterstreichen, viele zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht dies und haben wir nicht jenes und haben wir nicht das, alles in deinem Namen gemacht? Und dann werde ich zu ihnen sagen, sagt Jesus, hinaus mit euch, ihr Übeltäter, ich habe euch nie gekannt. Welch große Tragödie, sein Leben gelebt zu haben, glaubend, man kenne Jesus, glaubend, man sei auf dem rechten Pfad, nur um am Ende herauszustellen, dass man sich sein Leben lang selbst betrogen hat. Nun mag der eine oder andere vielleicht denken, das klingt ja mal nicht vielversprechend. Soll ich nun mein Leben lang in dieser Angst leben, nicht zu wissen, ob ich denn nun auf dem rechten Weg bin oder nicht? Die heutige Botschaft soll gerade das Gegenteil bewirken. Ich hoffe und bete, dass ein jeder nach dem heutigen Gottesdienst an mehr Klarheit gewonnen hat und nicht in noch mehr Verwirrung geraten ist. Und wenn wir heute über das Herz reden wollen und darüber nachdenken wollen, wie Gott dieses verändern kann, dann wollen wir uns erneut dem Worte Gottes bedienen. Denn nur in ihm finden wir wegweisende Antworten auf unsere Fragen. Denn er, wie Jeremia es im Kapitel 17, Vers 10 ausdrückt, er kennt unser Herz und er kann es heilen. Den Grundtext der heutigen Botschaft finden wir in 1. Johannes Kapitel 4, die Verse 15 bis 21. Und ich möchte gemeinsam mit euch, bevor wir dann in das Thema einsteigen, diese Verse einmal lesen. 1. Johannes 4, 15 bis 21, da heißt es so. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht aber ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Die Furcht aber rechnet mit Strafe. Denn die Furcht rechnen mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott, hasst aber seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht lieben kann, den er sieht, der kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Johannes schreibt seine Briefe hauptsächlich an mehrere Hausgemeinden in der Gegend von Ephesus. Und in diesen Hausgemeinden hatte sich ein großer Konflikt ergeben. Es hatte sich eine kleine Gruppe Gläubiger vom Gemeindeleben abgespaltet und anerkannten Jesus nun nicht mehr als den Messias und den Sohn Gottes. Sie meinten nun, sich durch ihre eigenen Taten retten zu können. Und nicht nur hielten sie sich vom Gemeindeleben fern, sondern griffen sie auch aktiv die Lehren der Apostel an und säten somit Verwirrung unter den ersten Gläubigen. Um dieser Sekte entgegenzutreten, schreibt Johannes seine drei Briefe, in denen er zum einen sucht, den Gläubigen zu ermuntern, zu stärken, aber auch zum anderen den Ungläubigen zu ermahnen. Er macht klar, dass es unmöglich ist, Jesus nicht als den Sohn Gottes anzuerkennen und sich dennoch Errettung von Gott zu erhoffen. Er sagt, dass Menschen, die meinen, sich durch ihre eigenen Taten retten zu können, sich nur selbst betrügen. In diesem Kontext schreibt Johannes, wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und Johannes braucht hauptsächlich zwei Bilder, um dieses zu veranschaulichen. Er schreibt zum einen über das Licht Gottes, in dem wir wandern, solange wir die Gebote Gottes halten. Und zum anderen schreibt er über die Liebe Gottes, in der wir bleiben, wenn wir Gott und unsere Nächsten lieben. Das sind die beiden Filter, die Johannes gebraucht, um die Gemeinde zu ermahnen. Und das sind auch Filter, die wir in unserem persönlichen Leben anwenden dürfen. Wir dürfen uns fragen, wandere ich im Licht Gottes, das heißt, halte ich seine Gebote, und wandere ich in der Liebe Gottes, das heißt, liebe ich Gott und meinem Nächsten? Interessanterweise jedoch stellt Johannes diese nicht an erster Stelle. Er sagt nicht, es ist automatisch der ein Christ, der die Gebote Gottes hält und der seinen Nächsten liebt. Warum nicht? Nun, Johannes schreibt hauptsächlich an eine jüdische Gemeinschaft. Das Einhalten der Gebote wurde von klein auf gelehrt. Wenn Johannes nun zu dem Juden gegangen wäre und gesagt hätte, du bist nur ein Christ, wenn du Gottes Gebote hältst, dann hätte dieser ihm mit Lust und Freude alle 613 Gebote aufgesagt und nach bestem Willen aufgewiesen, wie er diese auch alle einhält. So wie der reiche Jüngling, der zu Jesus kam und fragte, Herr, wie komme ich ins ewige Leben? Und Jesus reiht ihm die Gebote auf und er sagt, aber Meister, das alles habe ich getan. Und wenn Johannes nun zu ihm gegangen wäre und gesagt hätte, wenn du Gott und deine Nächsten liebst, dann bist du ein Christ, dann hätte dieser ihm wahrscheinlich das jüdische Schema rezitiert aus 5. Mose 6, die Verse 4 bis 6. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Ve'aftayet Adonai Elohecha, V'chol levavcha, v'chol mafshecha, v'chol meodecha, V'riyuha diverim ma'ele hasher anohim etzovecha chayom alevevecha. Höre Israel, der Herr, euer Gott, der Herr ist eins. Und du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. So wir sehen, Johannes braucht nicht diese beiden Beispiele, um zu sagen, das ist, wer ein Christ ist, sondern er stellt an erster Stelle die Aussage, wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Wenn dieses nicht erfüllt wird, dann gelten auch die anderen zwei nicht. Wenn du Jesus nicht als Sohn Gottes anerkennst, dann rettest du dich auch nicht dadurch, dass du die Gebote einhältst. Wenn du Jesus nicht als Sohn Gottes anerkennst, rettest du dich auch nicht, indem du Gott und deinem Nächsten liebst. Das Befolgen der Gebote Gottes werden dem Bekenntnis folgen. Wenn ich Jesus jedoch nicht als Sohn Gottes anerkenne, dann bin ich wie diese kleine Gruppe, die sich von dem Gemeindeleben abspaltete. Und hier hilft Johannes uns zu erkennen, wie uns unser Herz betrügen kann. Vielleicht spalten wir uns nicht vom Gemeindeleben ab, wie es die Sekte der Juden getan hat. Aber dennoch bekennen wir mit unserem alltäglichen Leben nicht Jesus als den Sohn Gottes. Und was heißt es nun, Jesus als den Sohn Gottes zu bekennen? Wenn ich Jesus als Sohn Gottes bekenne, dann schreibe ich seinen Worten göttliche Autorität zu und demnach Autorität über mein Leben. Das heißt, wenn ich die Worte Jesu lese, beispielsweise die Bergpredigt, dann weiß ich, dass das Worte göttlicher Herkunft sind und dass diese Worte Autorität über mein Leben haben. Und wenn ich diese Worte in meinem alltäglichen Leben nicht anwende, dann kann ich noch so oft singen, dann kann ich noch so oft sagen, Gott und Jesus sind eins und Jesus ist Gottes Sohn und Jesus ist Gottes Sohn. Wenn das mein Leben nicht bezeugt, dann lasse ich zu, dass mich mein Herz betrügt. Wer bekennt, der löst sich vom Betrug. Wir kennen das vom Gericht. Ein Übeltäter, der seine Schuld bekennt, der löst den Betrug auf und wird zu Recht verurteilt. Bei Gott jedoch ist dies anders. Wer seine Schuld bekennt und Jesus als den Sohn Gottes bekennt, um Erlösung für sein Leben zu finden, der wird freigesprochen. Wer aber nicht bekennt, wer sich nicht schuldig bekennt und nicht abhängig von Jesu Blut, um errettet zu werden, der wird verurteilt. So ein Gottesgericht zählt, wer bekennt, der wird freigesprochen, wer nicht bekennt, der wird verurteilt. Und wie sieht es in meinem Leben aus? Bekenne ich Jesus als den Sohn Gottes in meinem alltäglichen Leben? Sehen andere in meinem Leben, dass für mich die Worte Jesu göttlicher Herkunft sind? Oder lasse ich mich täuschen und betrügen von meinem Herzen, wenn es mir sagt, ich bräuchte die Worte Jesu nicht in meinem alltäglichen Leben anwenden? Wenn mein Herz mich betrügt. Der erste Wegweiser, den Johannes uns in diesem Text gibt, ist folgender. Wenn dein Herz dir sagt, dass deine Taten mehr wert sind als Jesus, um erlöst zu werden, dann lässt du zu, dass dich dein Herz betrügt. Es ist unmöglich, sich durch eigene Taten zu retten. Und das gilt auch für Mennoniten. Und ich möchte noch etwas tiefer gehen in diesem ersten Wegweiser. Nicht nur geht es darum, Jesu Worte über unsere Gedanken und unsere Gefühle zu stellen, wenn es um Erlösung geht, sondern auch und vor allem geht es darum, Jesu Gedanken und seine Worte, die wir in der Bibel haben, über unsere Gedanken und Gefühle zu stellen im alltäglichen Leben, in den Entscheidungen, die wir treffen. Und da möchte ich spezifisch auf eine Aussage, eine gefährliche Aussage eingehen, die ich des Öfteren in unseren evangelischen Kreisen höre. Wenn dein Herz darüber Frieden findet, dann ist es von Gott. Ich glaube daran, dass Gott uns auch emotionellen Frieden über Sachen geben kann. Dennoch ist es sehr gewagt, den Frieden, den wir zu verspüren meinen, als Barometer zu setzen, um zu entscheiden, was nun von Gott kommt und was nicht. Jesus selbst sagt in Johannes 14, Vers 27, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ich gebe ihn euch aber nicht, wie die Welt ihn gibt. Christen, die immer nur tun, was ihnen emotionellen Frieden im Leben verspricht, laufen in Gefahr, immer nur das zu tun, was ihrem trügerischen Herz entspricht. Ach Herz, du spielst dem armen Menschen Lug und Trug, unablässig, von der Wiege bis ins Grab und dennoch hat er nie genug, schreibt Wilhelm Müller in einem seiner Gedichte. Und gerade da ist es, wo unser Herz uns so leicht hat, in den Emotionen, in den Gefühlen. Und es reicht aus, einen kurzen Blick in die Menschheitsgeschichte zu wagen, um zu erkennen, wie gefährlich es sein kann, uns komplett auf unser Herz zu verlassen. Menschen wurden gefoltert und getötet, alles im Namen Gottes. Nur weil eine Handvoll religiös und politisch einflussreiche Menschen Frieden darüber fanden, was sie taten. Menschenrassen wurden wie Tiere behandelt und Kulturen vernichtet, alles im Namen Gottes. Und trotz all dieser Schandtaten schlief der Schänder des Nachts in einem falsch verstandenen Frieden des Herrn. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen, heißt es in Sprüche 3, die Verse 5 bis 7. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selber für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Weiter schreibt Johannes in 1. Johannes 4, die Verse 16 bis 18, und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht aber ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Wie sollen wir diesen Text verstehen? Stehen etwa Liebe und Furcht sich gegenüber? Dürfen Christen sich etwa niemals fürchten? Zu oft wurden diesem Text Aussagen auferzwungen, die dieser nicht vermitteln wollte. Und wir kennen es nicht nur von diesen Texten, hauptsächlich die Texte von Johannes. Immer wieder wurden ihnen Interpretationen beigesteuert, die der Autor nicht vermitteln wollte. Ein klassisches Beispiel davon ist wahrscheinlich Offenbarung. So schreibt Gilbert Chesterton in einem seiner Bücher, Johannes sah wahrhaftig viele Bestien in seinen Visionen, jedoch keine dermaßen brutal wie die, die später seine Schriften auslegen würden. Und was heißt das? Wir dürfen diesen Text nicht aus seinem Kontext herausreißen und es als eine absolute Wahrheit außerhalb seines Kontextes zu betrachten. Wenn wir verstehen wollen, was Johannes damit sagt, dass Furcht nicht in der Liebe ist, dann müssen wir verstehen, in welchem Zusammenhang er diese Worte braucht. Johannes hatte nicht nur mit der jüdischen Abspaltung der Gemeinde zu kämpfen, die nun meinte, sich durch eigene Taten retten zu können, sondern auch mit einer, die meinte, es genüge nun, nur noch die Beziehung zwischen Gott und mich zu kultivieren. Sie schotteten sich von der Gemeinschaft ab und gingen in ihr Kämmerlein, fasteten und beteten und möglichst hielten sie sich von allem Weltlichen, von allem Materiellen fern, denn nur das Geistliche zählte. Diese Gemeinschaft waren die Gnostiker. Personen, die heutzutage dieser Ideologie folgen, würden vielleicht sagen, ich brauche keine Gemeinde, ich habe Jesus. Personen, die sich als besonders erleuchtet halten und meinen, sie können Gott gefallen, indem sie sich vom Rest der Gemeinschaft abschotten und nur einen persönlichen, eigenen Glauben ausleben, unabhängig davon, was die Gemeinschaft zu sagen hat. Jetzt können wir uns vorstellen, was das an den anderen Gläubigen zur Zeit von Johannes getan hat. Die Hausgemeinden und die Christen waren neu im Glauben. Es gab keine offiziellen Kirchenlehren und sie hingen gewisserweise von den Lehren der Apostel ab. So, nun kommen zwei Sekten in die Hausgemeinden und der Gläubige sieht sich der Angst ausgesetzt, nicht auf dem rechten Glaubensweg zu sein. Und zudem schreibt besonders Johannes in seinen Briefen darüber, wie diese Sekten Angst verbreiteten über das Kommen des Antichristen. So, der neue Gläubige sah sich nun gezwungen, sich die Frage zu stellen, soll ich mich nun der jüdischen Sekte anhängen und mich durch eigene Taten retten, um nicht zurückzubleiben, wenn Jesus wiederkommt, oder soll ich mich den Gnostikern anschließen und mich in mein Kämmerlein einsperren und fasten und beten, und wenn Jesus dann wiederkäme, dann würde er doch sehen, wie aufopferungsbereitschaft ich wäre, und er würde Erbarmen haben und mich mitnehmen. Somit versetzten sie die Hausgemeinden in Furcht, und wer Angst empfindet, der sucht sich an etwas zu klammern. Und was gibt es Besseres, als sich an seine eigenen Taten zu klammern oder an einen falsch verstandenen geistliches Leben? In diesem Kontext der Verwirrung tritt Johannes ein und sagt, darin ist die Liebe bei uns vollendet, auf dass wir Freiheit haben, zu reden am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht aber ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe, wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Johannes erkennt die bösen Absichten dieser Sekten und er weiß, dass sie Angst verbreiten, damit der unsichere neue Gläubige sich gezwungen sieht, sich ihnen anzuschließen. Diese Irrlehrer, sagt Johannes, sind die wahren Antichristen. Die Furcht also, auf die Johannes hier eingeht, ist die Furcht vor dem Endgericht Gottes. Es geht hier nicht darum, dass wir uns niemals im Leben fürchten dürfen. Und ich erinnere mich da an eine Begebenheit, wo eine Person, ein treues Gemeindeglied, zu mir kam und verwirrt war, weil der Prediger über diesen Text gesprochen hatte und gesagt hatte, wenn wir uns fürchten, dann sind wir nicht von Gott. Der basierte sich auf die Bibel. Johannes schreibt hier nicht über diese Furcht. Jesus selbst hat sich gefürchtet. Wir wissen es, als er im Garten Gethsemane auf Knien saß und Bluttropfen schwitzte und Gott darum flehte, diesen Kelch doch an ihn vorübergehen zu lassen, wenn es sein Wille sei. Johannes schreibt hier nicht über diese Furcht. Er schreibt über die Furcht vor dem Endgericht. Und dann sagt er, darin ist die Liebe bei uns vollendet, und achten wir auf diese Ausdrucksweise, dass wir Freiheit haben am Tag des Gerichts. Eine Person, die Freiheit hat und die Vergebung Gottes erlebt hat, droht ihrem Nächsten nicht mit dem Antichristen. Eine Person, die Freiheit erlebt hat, droht nicht mit dem Weltende. Eine Person, die Freiheit erlebt hat, predigt und übt Liebe und Freiheit. Denn er weiß, dass auf den Christen nicht Verdammnis, sondern Erlösung wartet. Wie Paulus es so schön in Römer 8, Vers 1 ausdrückt, so wissen wir nun, dass es keine Verdammnis gibt für die, die in Christus Jesus sind. Wie sieht es unter uns Mennoniten aus mit der Angstmacherei? Glauben wir jedem dahergelaufenen Facebook-Propheten, der uns nun weismachen will, dass diese ganze Situation der Pandemie doch nur eine Weltverschwörung ist und dass nun die Regierungen eine neue Weltordnung einführen werden und dass das alles das Kommen des Antichristen antriumphiert? Glauben wir jedem, der uns im WhatsApp ein Video schickt und uns erklärt, dass das Tragen der Masken zwar gehorsam dem Staat, aber ungehorsam Gott gegenüber ist und dass die Masken vielleicht sogar noch die Marke der Bestie sei, da man jetzt nicht mehr darunter kaufen noch verkaufen kann? Glauben wir jedem, der in den Runden, in den Terrorrunden und Gesprächsrunden auspackt und meint zu wissen, wer der Antichrist sei und dass nun alles den Berg hinunterginge und alles zu Ende ginge? Wie Heinz-Dieter schon so schön in seiner wunderbaren Ausführung der Endzeit in dem Hauskreismaterial andeutete, dieses Bild eines sinkenden Schiffes, das uns zur Panik motivieren sollte, das finden wir in der Bibel nicht, wenn es um die Endzeit geht. Vielmehr finden wir Texte wie die von heute, die uns aufmuntern und uns sagen, wir haben Freiheit am Tage des Gerichts. Wenn mein Herz mich betrügt, lasse ich zu, dass Angst und Furcht mich in Panik versetzen? Lasse ich zu, dass mir mein ängstliches Herz die Sicht auf ein hoffnungsvolles Leben, auf ein hoffnungsvolles Christenleben versperrt? Lassen wir uns nicht täuschen, Brüder und Schwestern. Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit, schreibt Paulus in 2. Timotheus 1, Vers 7. Warum sollte ich mich dann in Panik versetzen lassen, wenn andere Angstbotschaften verbreiten? Oder viel schlimmer noch, warum sollte ich selbst diese Angstbotschaften weiterleiten? Wie schnell ist es doch getan? Ich bekomme im WhatsApp ein Video, in dem mit Kopf und Fuß argumentiert wird, wie ein gewisser jemand genug Einfluss und Geld besitzt, um eine Pandemie zu starten und somit eine Weltverschwörung herbeiruft und die neue Weltordnung einführt. Nun überzeugt mich dieses Video dermaßen, dass ich es sofort an 10 meiner engsten Freunde und Familiäre weiterschicke, ohne zu wissen, ob dieses überhaupt der Wahrheit entspricht. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Indem ich diese Nachricht weiterleite, in der eine gewisse Person für alles Übel beschuldigt wird, kann es sein, dass ich ein falsches Zeugnis von dieser Person ablege. Vielleicht kenne ich die Person noch gar nicht, vielleicht habe ich den Namen noch nie vorher gehört, aber es schien alles so logisch zu sein und deshalb habe ich es weitergeleitet. Damit sollten wir äußerst vorsichtig sein. Das heißt jetzt nicht, dass wir diese Schriften über die Wiederkunft Jesu Christi oder die von der Offenbarung nicht interpretieren sollten. Das heißt auch nicht, dass wir in den Terrorrunden darüber nicht lesen oder sprechen dürfen. Es heißt, wir sollten skeptisch sein, jedem gegenüber, der Angstbotschaften verbreitet, wenn es um das Weltende geht. Offenbarung ist ein Buch der Hoffnung, wie wir im Hauskreismaterial gehört haben. Es geht darum, dass der Leser am Ende des Buches motiviert wird, zusammen mit Johannes zu rufen, voller Freude, Amen. Ja, komm, Herr Jesus, komm. Ich lade ein, noch ein letztes Mal zum heutigen Text zurückzugreifen. Lesen wir die Verse 19 bis 21. Da heißt es wie folgt: Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder hasst und nicht lieben kann, den er sieht, der kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebt. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Johannes beginnt diese letzten Verse mit einem positiven Einstieg. Es geht um das eine, das im Herzen eines jeden Christen sein sollte, der die Liebe und der die Vergebung Gottes erfahren hat. Es geht um die Liebe. Die Wahrheit der Liebe Gottes für unser Leben ist mit einer Verantwortung verbunden. Jemand, der Gottes Liebe erfährt, ist aufgefordert, diese an andere weiterzugeben. Johannes ist sich aber auch bewusst, dass nicht jeder, der Vergebung von Gott erfahren hat und diese Liebe Gottes erfahren hat, diese an andere weitergibt. Und da kommt die Frage auf, wie kann es sein, dass jemand die Liebe, die vollkommene und perfekte Liebe Gottes erfahren hat und diese nicht weitergeben kann? Und ich möchte heute nicht tief darauf eingehen, dass wir nicht authentisch leben, wenn wir sagen, wir lieben Gott und hassen aber unseren Bruder, denn ich glaube, das versteht sich von selbst. Heute soll es um das Herz gehen. Und da müssen wir uns die Frage stellen, warum liebe ich meinen Nächsten nicht? Und ich möchte uns allen einladen, auch mich, uns diese Frage heute zu stellen. Warum kann es sein, dass ich meinen Nächsten nicht liebe? Kann es sein, dass ich meinen Nächsten nicht liebe, weil ich mich selber von Gott nicht geliebt fühle? Kann es sein, dass ich meinen Nächsten nicht liebe, weil ich ihn nicht als liebenswürdig erachte? Warum liebe ich meinen Nächsten nicht? Unabhängig der Antwort, die nun ein jeder auf diese Frage gibt, sie hat immer mit dem Herzen zu tun. Eines der wohl kürzesten Beschreibungen, die wir in der Bibel über Gott finden, finden wir in dem heutigen Bibeltext. Gott ist Liebe. Wir als seine Kinder dürfen uns seiner Liebe sicher sein. Wir dürfen wissen, dass er uns liebt, ganz egal, wie wenig wir uns selbst oder andere uns lieben. Wenn du Hass gegen deinen Nächsten empfindest, dann suche in erster Linie zu verstehen, wie sehr Gott dich in Wirklichkeit liebt. Es genügt nicht, uns ewig und ewig mit unserem Nächsten zu versöhnen, wenn wir nicht lernen, ihn zu lieben. Dann sind wir wie dieser felsige Boden, über den Jesus im Gleichnis vom Seemann spricht, auf dem die Aussaat fällt, leicht aufgeht, aber doch gleich verdorrt, sobald die Sonne aufgeht. Gleich verdorrt, sobald die ersten Prüfungen kommen. Und sofort verdorrt, wenn der erste Gemeindebruder sich an mich versündigt. Das Thema, worüber wir heute nachdenken wollten, hieß, wenn mein Herz mich betrügt. Und Johannes hat uns im 4. Kapitel einige Wegweiser gegeben, die uns helfen können zu erkennen, wo uns unser Herz betrügt und wie wir gegen diesen Betrug vorgehen können. Als erstes sahen wir, dass uns unser Herz betrügt, wenn es uns durch Furcht paralysiert, wenn die Angst vor dem Kommen des Antichristen größer ist als die Hoffnung und die Freude auf die Wiederkunft Jesu Christi, dann lasse ich zu, dass mich mein Herz betrügt. Und Johannes fordert die Gläubigen in Ephesus auf, konsequent nicht mehr diesen Angstpredigern zuzuhören. Warum sollten wir dann weiter auf diese hören? Als zweites sahen wir, dass uns unser Herz betrügen kann, wenn wir die Liebe Gottes von unseren Gefühlen abhängig machen. Wenn uns unser Herz betrügt, indem es uns sagt, du bist nicht geliebt, Gott liebt dich nicht. Und wenn wir uns betrügen lassen von unserem Herz, unsere Nächsten zu hassen, weil wir ihm nicht gönnen, was wir selber meinen, nicht zu haben, nämlich die Liebe Gottes. Dann dürfen wir uns gewiss sein, Gott ist Liebe und er liebt mich. Wenn wir das begreifen, dann erst werden wir imstande sein, unsere Nächsten wahrhaftig zu lieben. Zudem haben wir gelesen, dass uns unser Herz betrügt, wenn es uns sagt, dass wir Gott lieben können, aber unsere Nächsten hassen. Aber was nun? Wo fange ich an? Welches ist der erste Schritt? Wir haben uns in der Einleitung gefragt, wie kann Gott mein Herz verändern? Und nun haben wir doch noch nur Probleme gesehen. Es gibt in der Bibel immer wieder eine Referenz auf einen ersten Schritt, der notwendig war, um Heilung zu erfahren. Und das nicht nur im Geistlichen, sondern auch im Physischen. Und dieser Schritt war der Schritt des Bekennens. Als der blinde Mann in Lukas 18, Vers 41 zu Jesus kommt und fragt, dann fragt Jesus diesen, was willst du, dass ich für dich tue? Als der Mann seine Blindheit zugibt und zu Jesus sagt, Herr, ich will sehen, dann erst heilte Jesus diesen. So, wenn Gott heute zu dir gesprochen hat und du genau weißt, wo du zulässt, dass dich dein Herz immer und immer wieder betrügt, dann lass dich nicht auch davon noch betrügen, wenn es dir jetzt sagt, lass es dabei bleiben. Du brauchst Gott doch nicht noch deine Not zu bekennen. Er weiß doch, worum es geht und er wird sich schon um dich kümmern. Es ist wahr, Gott kümmert sich um uns, aber er will, dass wir bekennen. Geh auf deine Knie und bete zu Gott und bekenne deine Not oder deine Schuld. Denn heute will Jesus dich fragen, was willst du, dass ich für dich tue? Welches ist deine Antwort? Amen.